Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
Hi Melanie.
Hi Svenja. Ja. Wir treffen uns heute ja an einem Tag, an dem die Umstände vielleicht nicht so prickelnd sind, zumal die Umstände der Welt, sagen wir es mal so.
Ja, das ist richtig, ja.
Wie geht's dir so damit, der Situation heute?
Surreal. Also, keine Ahnung, wir sind ja kein politischer Podcast und ich bin beileibe kein Politologe. Ich kenne mich nicht ins Detail mit den Dingen aus, muss ich sagen. Aber ich bin einfach nur schockiert, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass niemand damit gerechnet hätte, dass ein Krieg so nahe überhaupt noch möglich ist. Also wir sind ja sehr verwöhnt in einer Zeit aufgewachsen, die, sagen wir mal, in unserer Nähe sehr friedlich war, wo wirklich wenig passiert ist. Und ja, umso schockierter ist man, wie schnell das eigentlich geht, dass es dann doch irgendwie diese heile Welt auf einmal zusammenbricht, ne?
Ja, ich meine, der Konflikt geht ja jetzt schon echt lange. Aber irgendwie hätte doch keiner gedacht, dass der Putin dann doch so schnell weitermacht, ne? Und den nächsten Schritt angeht. Und ja, eigentlich denkt man kann immer alles mit Gesprächen lösen, aber scheinbar sind wir in dieser Welt noch nicht angekommen, leider.
Ja, ich dachte auch immer, dass man eben alles, ja, Konflikte außerhalb eines Krieges lösen kann, aber anscheinend ist es nicht der Fall und ja, wie gesagt. Aber trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, einen Podcast aufzunehmen. Wir wollen trotzdem ein bisschen Normalität beibehalten, auch wenn wir das Thema nicht total ignorieren wollen und wir wollen es auf keinen Fall kleinreden. Aber trotzdem möchte ich mit dir heute wieder einen Podcast aufnehmen und über die Pferdegeschichten reden, einfach um so ein bisschen die Normalität, ja, beizubehalten und irgendwo auch so ein paar schöne Gespräche und Gedanken zu teilen.
Ja, ich finde, natürlich geht das Leben weiter. Klar, und klar sollten wir aber auch in Gedanken weiterhin bei den Menschen sein, die es jetzt da wirklich trifft und getroffen hat, weil es einfach nicht so weit weg ist. Und auch wenn ich an die Geschichten von meiner Oma denke, ja, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat, das möchte ich nicht erleben, dass ich Luftalarm habe und mich dann im Keller oder sonst wo verschanzen muss. Und da können wir wirklich nur hoffen, dass es nie wieder so weit kommt, dass es auch zu uns kommt. Und dass man diesen Konflikt relativ schnell irgendwie so beiseite legen kann, dass es den kleinstmöglichen Schaden noch anrichten kann. Aber ja, wie gesagt, das Leben geht weiter. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wir sollten ja auch einfach weitermachen und es bringt nichts, sich nur in Gedanken zu verlieren und sich irgendwie auch in Angst oder in schlechten Gedanken zu verlieren. Deshalb machen wir heute Podcast.
Yes. Und so sieht's aus. Ja. Keine schöne Sache. Ich drücke auch, ja, oder ich hoffe sehr, dass wirklich auch nicht so viele unschuldige Menschen darunter leiden müssen. Aber wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wissen wir auch nicht, was dann tatsächlich schon alles passiert ist. Muss man ja auch dazu sagen, das passiert immer ein paar Tage im Voraus. Also dementsprechend das Zeitgeschehen, ja, ist leider auch nicht vorherzusehen, wie es weitergeht. Und ich hoffe da einfach sehr, dass es alles, ja, noch irgendwie ein halbwegs gutes Ende nimmt. Ich möchte jetzt mit dir aber heute über Pferde reden. So, harter Cut. Schlechte Überleitung kann ich. Und zwar frage ich dich jetzt nicht, wie deine Woche war mit deinen Pferden, weil wenn du was zu erzählen hast, dann erzählst du mir das einfach. Ich möchte mit dir mal über ein Thema reden, was ich ziemlich spannend finde.
Oh, da gibt es aber viele, oder?
Ja, das stimmt. Es gibt da einige Themen. Okay, aber ich würde gerne mit dir über das Thema Durchlässigkeit reden. Weißt du, was Durchlässigkeit ist? Hast du das schon mal gehört?
Ja, ich denke, das hat jeder von uns schon mal gehört. Wenn man das jetzt aber nachschaut im Lehrbuch, dann wird Durchlässigkeit des Pferdes so definiert, dass das Pferd die Reiterhilfen ohne jeglichen Widerstand annimmt und durchlässt. Da kommt vielleicht auch das Wort Durchlässigkeit her. Und jetzt ist es natürlich eine Definition, wo man sich fragt, ja, Traumvorstellung oder ist das denn überhaupt zu erreichen? Und ich glaube, gerade von Durchlässigkeit gibt es sehr, sehr viele verschiedene Schichten.
Genau, also tatsächlich ist die Durchlässigkeit eines der höchsten Ziele der Reiterei. Also ich will das nur mal gleich so sagen, ne? Das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt irgendwie jedes Jungpferd schon hat oder was, keine Ahnung, man innerhalb von 3 Monaten erarbeiten kann, sondern es eines der höchsten Ziele der Reiterei ist, dass das Pferd jede Hilfe annehmen kann und umsetzen kann. Und ich war...
Ich möchte da einhaken.
Ja, bitte.
Ich würde die Durchlässigkeit nicht nur als Ziel beschreiben oder bewerten, weil die Durchlässigkeit kann viele verschiedene Schichten haben. Und ich finde auch, genau, ein Jungpferd kann durchlässig sein auf dem Stand seiner Ausbildung gerade.
Genau, genau. Aber das, die höchste Form der Durchlässigkeit, dass du wirklich ein Signal, jedes Signal quasi die perfekte Antwort bekommst vom Pferd, das meine ich damit. Natürlich ist ein Verständnis der Hilfen, was der Anfang ist, der Durchlässigkeit, wozu wir später nochmal kommen, natürlich was auch ein Jungpferd können sollte. Also die beginnt sehr früh in der Reitpferdeausbildung, aber die begleitet uns sehr, sehr lange, dieses Thema, die Durchlässigkeit zu verbessern, das Pferd durchlässiger zu machen.
Genau, und Durchlässigkeit ist ja auch nicht nur ein Ziel, sondern eigentlich gleichzeitig auch ein Mittel.
Genau, ja. Was ich ganz schön fand, ich habe ein bisschen recherchiert vorhin noch und habe immer bei Wikipedia geguckt, was da so steht zum Thema Durchlässigkeit, weil ich mir dachte, eben Zwecksdefinition und so. Und was ich schön fand, da stand, das ist nicht nur die Fähigkeit des Pferdes, auf Hilfen einzugehen, sondern auch also nicht die Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit, so rum. Also das Pferd soll nicht nur wollen, sondern es muss auch imstande dazu sein, zu können. Und das, finde ich, ist ein Faktor, den man auf jeden Fall bedenken sollte, wenn man an der Durchlässigkeit arbeitet oder einem das Pferd nicht durchlässig genug ist, also die Hilfen nicht gut genug annimmt, dass das Pferd auch körperlich dazu in der Lage sein muss, diese auch umzusetzen.
Ja, und das passt ja auch schön zu unserem letzten Thema mit diversen Verspannungen zum Beispiel oder Problempferden, die vielleicht annehmen wollen, die Hilfe ist aber irgendwie körperlich nicht hinkriegen, weil da irgendwo eine Blockade sitzt oder irgendein verspannter Muskel das Bein dran hindert, vorzuschwingen oder was auch immer.
Genau. Um jetzt nochmal auf die Definition zurückzukommen und jeden abzuholen, also die Durchlässigkeit ist die Bereitschaft oder die Fähigkeit des Pferdes, auf vortreibende, verhaltende und seitwärts treibende Hilfen einzugehen und sie in jeder Richtung durch den Pferdekörper zuzulassen. Also, sprich, in jede Richtung, seitwärts, vorwärts, rückwärts, soll sich das Pferd den Hilfen entsprechend bewegen können und diese durchlassen. Genau, und was ich da so spannend finde, ist, dass vor allen Dingen Anlehnungsfehler, und das kam relativ bald auch auf, die Durchlässigkeit verhindern. Also zum Beispiel hinter dem Zügel, über dem Zügel, so diese ganzen typischen Anlehnungsfehler, falscher Knick, ganz, ganz häufig zu sehen. Das sind alles Fehler, die die Durchlässigkeit des Pferdes ja behindern, sozusagen. Weil eben das Pferd körperlich einfach in dem Zustand sein muss, dass es auch wirklich die Hilfen umsetzen und empfangen kann. Und wenn ein Pferd zum Beispiel mit einem falschen Knick läuft, dann läuft es ja schon mal nicht mehr durch den Körper durch, sondern es ist ja schon wieder ein Punkt, es ist schon wieder zu eng, es ist nicht offen genug. Das wirkt sich ja dann auch auf die ganze Muskulatur, auf die Unterhaltsmuskulatur, auf die Tragemuskulatur, auf die Schulter. Es verspannt sich ja alles nach und nach. Allein das zum Beispiel kann schon dazu führen, dass ein Pferd nicht durchlässig genug ist. Es kommt ja auch auf die Vorhand durch den falschen Knick oder kommt nicht davon von der Vorhand weg, je nachdem, wo man anfängt, ne? Das sind lauter so Faktoren. Und das finde ich eben spannend, dass gerade auch so Anlehnungsfehler da nicht zu unterschätzen sind. Dass man nicht sagt, ja, der läuft jetzt halt im falschen Knick, aber sieht doch ganz nett aus und der macht ja alles.
Genau, Vorsicht. Wichtig finde ich in dem Zusammenhang eben, dass man auch Pferde im hohen Sport hat, die gar nicht durchlässig sind. Oder was heißt gar nicht? Sie nehmen ja schon irgendwie die Hilfen an, aber es ist nicht diese Definition von Leichtigkeit und Durchlässigkeit, wie man es gerne hätte oder wie man es im Bilderbuch hat. Und das heißt einfach, dass ein stumpfes Lektionenabreiten nicht automatisch bedeutet, nur weil das Pferd diese Lektion irgendwie ausführen kann, dass es bedeutet, dass das Pferd durchlässig ist. Tut es nämlich nicht. Man sieht auch im großen Dressursport oder auch im großen Island-Pferdesport in den höchsten Klassen Pferde, die alles andere als losgelassen und durchlässig sind. Das sieht man schon von außen. Ja. Dazu muss man jetzt kein Blickschule-Experte sein. Man sieht durchgedrückte Unterhälse. Und allein das ist schon einfach ein Zeichen, dass die Bewegung nicht vom Hinterbein bis ans Gebiss heran durch das Pferd durchfließen kann.
Mhm, ja. Ja, das hast du sehr gut gesagt. Ich will dazu noch kurz sagen, weil mir kam noch so ein Bild in den Kopf, das vielleicht sich jeder gut vorstellen kann. Wenn ein Pferd so richtig durchlässig ist, dann ist es so, dass du quasi, eigentlich soll ja der Reiter auf dem Pferd sitzen und das Pferd soll mit dem Reiter tanzen und du siehst eigentlich gar nicht mehr, dass der Reiter einwirkt. Das ist alles so fein, das ist alles so klein, dass es nur noch Muskeln sind, die an- und abgespannt werden und das sind die Hilfen und die Einwirkungen. Aber was wir ganz oft, egal ob im Sport oder in der nächsten Reithalle oder wo auch immer, sehen, ist halt hackende Haxen, am besten noch mit Sporen dran. Das sieht man echt noch erschreckend oft, oder riegelnde Hände, ne, die halt irgendwie das Pferd in eine Form pressen. Und das sind lauter so Dinge, wo ich mir denke, das wollen wir eigentlich nicht sehen. Wir wollen, dass die Einwirkung so gering ist, dass das Pferd so gut ausgebildet ist, dass auch der Reiter so gut ausgebildet ist, dass die beiden miteinander kommunizieren über kleinste Veränderungen in der Muskulatur. Und dann fängt das eben an, dass es wie ein Tanz ist, dass es quasi aussieht, als ob du nichts machen würdest auf dem Pferd. Das, finde ich, ist so das Bild, das man sich so ein bisschen im Kopf behalten kann.
Hast du das schon mal gespürt auf einem Pferd?
Ansatzweise, natürlich nie in seiner Vollendung. Aber klar, also diese Momente gibt es immer wieder und die gibt es auch mit Jungpferden. Ich habe so einen Moment tatsächlich sogar schon mit Stepnir gehabt, obwohl er ja ein sehr rudimentäres Hilfenverständnis hat.
Ja, aber da sind wir doch bei dem unterschiedlichen Leveln der Durchlässigkeit. Ein Jungpferd kann durchlässig sein auf seinem gewissen Ausbildungsstand.
Genau, ja.
Wenn dein
ja.
Ausbildungsniveau nur ist, verstehe den treibenden Schenkel von hinten nach als vorwärts treibende Hilfe. Und wenn er das zack, direkt annimmt, ohne irgendwie da zu quengeln oder nicht zu verstehen, dann ist das durchlässig.
Genau, und ich würde sagen, wir sprechen auch gleich nochmal so ein bisschen über die verschiedenen Stufen, wie man das selber auch mal überprüfen kann, ob jetzt zum Beispiel mangelnde Durchlässigkeit ein Verständnis der Hilfen ist, was fehlt, oder ob es vielleicht eine körperliche Sache ist. Das kann man nämlich auch selber mal so ein bisschen abchecken. Aber zuallererst wollte ich noch sagen, dass eben, wenn das Pferd durchlässiger wird, müssen auch die Hilfen des Reiters feiner werden. Und das ist auch was, was man nicht unterschätzen darf. Also man kann nicht jedes Pferd mit jedem Niveau gleich reiten, sondern du musst natürlich auch deine Hilfengebung dann an das Niveau und die Durchlässigkeit deines Pferdes anpassen.
Ich kann dir dazu eine Geschichte erzählen.
Okay.
Ich bin ein Pferd geritten von Sonja. Ein Pferd, das sehr, sehr hoch in Dressur ausgebildet ist. Und ich bin den das erste Mal geritten und der ist nur schräg seitwärts gegangen, als ich drauf saß. Und es hat mich sehr verwirrt. Ja, Tatsache. Einfach, weil der die Spannung in meinen Beinen so übernommen hat und gar nicht mehr wusste, was ich eigentlich will. Ich wollte einfach nur vorwärts reiten. Und er hat aber irgendwie scheinbar diverse Spannungen gespürt, die ich noch nicht gespürt habe zu diesem Zeitpunkt. Und dann ist er einfach seitwärts sonst wie gelaufen, weil er nicht wusste, was ich eigentlich haben will. Der war aber einfach nur so fein ausgebildet, dass ich mit meinen groben, verspannten Schultern und Beinen ihm einfach nicht richtig sagen konnte, was ich will und was er machen will, soll. Und das hat mich dann auch nochmal sehr zum Nachdenken gebracht und mir einfach gezeigt, wie fein ein Pferd auch auf wirklich minimale Muskelanspannung im Bein reagieren kann, die du unter Umständen selber noch gar nicht merkst.
Aber was für ein Geschenk, dass man auf so einem Pferd sitzen kann, das einem auch einfach so eine klare Antwort gibt. Also ich finde, wenn man es immer nur sein eigenes Pferd reitet, dann spielt man sich ja ein, dann ist man ja ein Team und dann wurschtelt man sich ja so durch und man gewöhnt sich an viele Dinge des anderen, die vielleicht nicht so laufen, wie sie sollten. Und was für ein Geschenk ist es dann, wenn man auf so einem Pferd sitzt, das wirklich so extrem fein auf jede Verspannung, auf alles reagiert und dann einfach sein Körpergefühl schulen kann. Und das nimmt man ja dann auch wieder mit zu seinem eigenen Pferd oder in andere Reiterei.
Klar, weil man eigentlich merkt, dass man so viel macht, was man eigentlich gar nicht machen müsste erstmal. Und das eigene Pferd kompensiert das ganz anders, weil es einem ja natürlich auch besser kennt. Ja. Und das auch schon weiß, dass man das vielleicht einfach ignorieren sollte, wenn die Alte da oben wieder irgendwie schief, krampfig draufhockt. Also das ist total, total interessant. Ich kann es wirklich nur empfehlen, auch mal Pferde zu reiten, die weiter ausgebildet sind, wenn man irgendwie die Gelegenheit dazu hat, Unterricht
absolut,
zu nehmen.
Absolut, definitiv. Ich werde auch auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich zu euch in die Gegend komme, Sonja beknien, mal wieder eins ihrer Pferde reiten zu dürfen, weil die sind auf jeden Fall alle sehr gute Lehrmeister und spiegeln die eigenen positiven sowie negativen Eigenschaften ideal wieder, sodass man immer und jederzeit gut an sich selber arbeiten kann. Ich genieße das immer sehr, auch wenn es harte Arbeit bedeutet.
Ja, manchmal ist es einfach so gemein, aber
ja. Ja. Auf jeden Fall die Voraussetzungen, dass ein Pferd überhaupt die Hilfen, egal, sagen wir jetzt mal, in welchem Ausbildungsstand das Pferd ist, die überhaupt die Hilfen annehmen kann, sind, oder ja, sagen wir mal, ab einem gewissen Niveau die Hilfen annehmen kann, sind auf jeden Fall gegeben, wenn das Pferd eine gute Rückentätigkeit hat. Also wenn der Rücken frei schwingen kann, ein Pferd, das festgehalten ist, das verspannt ist, wird niemals die Hilfen annehmen können und durchlassen können durch den Körper, weil du schon eben so schön gesagt hast, es ist ja zum Beispiel eine vorwärtstreibende Hilfe, ist was, die vom Hinterbein bis ins Genick durch das ganze Pferd durchläuft. Also ja, bis ins Maul im Prinzip. Aber ich meine, für die eigene Vorstellung jetzt mal unabhängig vom Reiter. Das ist was, das fließt durchs ganze Pferd, weil ich meine, ein Antritt, wenn du ein Pferd freilaufen lässt, das siehst du ja selbst da schon. Tritt das Pferd an mit dem Hinterbein, drückt den Rücken weg, den Kopf hoch, dann kommt da irgendwie verpufft da viel Energie auf dem Weg. Oder kennst du diese schönen Bilder von diesen Großpferden, die im Freilauf sich strecken, das Genick offen haben und so wunderschön von hinten nach vorne durch den Körper in einem Bogen, in einer Brücke laufen. Das finde ich total beeindruckend und das ist immer so ein bisschen das. Klar, die haben natürlich auch deutlich bessere Gebäude teilweise. Die können sich natürlich von Haus aus schon viel besser bewegen.
Aber obwohl ich jetzt auch gelesen habe, ich muss hier einschreiten, dass die moderne Zucht ja schon wieder eher dahin geht, eben mehr Schub zu züchten, auch bei den Warmblütern und Dressurpferden, bei den Großpferden. Und dass es denen da auch zunehmend schwerfällt, durchlässig zu sein, allein schon vom körperlichen Zustand her, weil sie oft kurze Rücken und lange Hälse haben. Und wenn man sich das Verhältnis dann vorstellt, ist es einfach ein bisschen schwierig, das auszubalancieren. Die laufen ihrem Schwerpunkt hinterher und brauchen im Prinzip den langen Hals, um sich irgendwie festzuhalten, dass sie nicht umfallen. Und da geht wohl auch in der Warmblutzucht vermehrt auf Schub oder dass man da vermehrt hingeht. Gerade in der modernen Zucht bei diesen flexiblen Pferden auch. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Problem vom Gebäude her, was es uns als Reitern ein bisschen schwieriger macht, das Pferdetraining zu gestalten.
Hinzu kommt eben dann noch das Thema der Hypermobilität, wo du dann halt einfach auch diese spektakulären Bewegungen ja auch irgendwie erstmal in Bahnen leiten musst. Also ich meine, das ist ja auch immer was, das geht ja nach allen Seiten. Das geht ja nicht nur nach vorne oben, sondern das geht ja auch genauso nach seitwärts, rückwärts und so weiter. Genau. Aber auf jeden Fall sind wir uns da einig, dass eine gute Rückentätigkeit, ein entspannter, schwingender Rücken sollte auf jeden Fall, ja, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein Pferd durchlässig sein kann. Dann ist es auch noch wichtig, dass ein Pferd, und das ist eben so ein bisschen das, wo wir jetzt hinrutschen, was ein Jungpferd jetzt nicht unbedingt erfüllt, ist die korrekte, konstante Anlehnung. Um wirklich durchlässig zu sein, braucht ein Pferd natürlich auch eine konstante Anlehnung an die Reiterhand, weil natürlich unsere Hilfen, die auch aus der Hand an den Zügel kommen, müssen ja genauso angenommen werden wie die Hilfen am Sitz. Und das geht eben nur, wenn das Pferd konstant eine Anlehnung hat und sich willig zur Reiterhand hinstreckt. Und natürlich, und das ist ein Faktor, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, ja, ein gut sitzender Reiter ist natürlich auch, also auch der Reiter muss losgelassen sein und irgendwo auch durchlässig für die Bewegung des Pferdes, um da auch einwirken zu können. Und das finde ich auch ein Faktor. Ich meine, wie oft, jeder von uns saß doch schon mal auf einem Pferd und hat sich gedacht, boah, fuck, wie soll ich hier drauf sitzen? Das ging doch schon jedem von uns mal so, oder?
Ja, ich kenne da diverse Pferde, die, oder alleine, wenn du im Trab versuchst, manche Pferde auszusitzen, oder du galoppierst und das Pferd geht in den Trab und du hast das Gefühl, du fliegst jetzt gleich runter, weil es dich einfach so weghaut, weil dein Körper es nicht auf die Reihe kriegt, diesen Schwung wegzufedern.
Und ein Pferd kann noch so gut ausgebildet sein und noch so korrekt sich verhalten, wenn der Reiter nicht es schafft, den Pferdebewegungen zu folgen, kann er auch nicht die Hilfen so setzen, dass das Pferd und der Reiter in eine Art Kommunikation kommen, die wirklich auch zeitgerecht ist und wo das Pferd auch auf das reagieren kann, was der Reiter macht. Weil der Reiter macht ja 15.000 Sachen, weil er versucht, sich auszubalancieren. Dann spannt er die Schenkel an, dann läuft es vorwärts, dann zieht er im Gebiss. Ich meine, das ist ja eine Abfolge, eine Kettenreaktion an Ereignissen, die da stattfindet. Und deswegen darf man nicht unterschätzen, dass auch der Reiter ein gewisses Können haben muss, um eben auch die Durchlässigkeit ja irgendwo auch zu erreichen. Und
vor allem auch, um zu spüren. Also Durchlässigkeit genau, ja. ist ja jetzt nichts, was du mit deiner To-Do-Liste abhaken kannst.
Ja, machst ja, ja, nein.
Übung XYZ, okay, Pferd ist durchlässig, sondern du musst es ja auch irgendwie spüren, ob das Pferd irgendwie bereit ist, zur Durchlässigkeit zu kommen und ob das auch funktioniert. Und vielleicht können wir da nachher auch nochmal näher drauf eingehen, wie ich das denn spüren oder wie ich dem auf die Spur gehen könnte, genau. ob mein Pferd durchlässig ist oder nicht.
Der Punkt ist, um nochmal da einzuhaken, wenn du jetzt auf so einem Pferd sitzt, was eben, dass du nicht sitzen kannst zum Beispiel, weil es im Trab super krass dich durch die Gegend wirft und du das einfach nicht mit deinen Bewegungen aus dem Körper heraus dem folgen kannst, ist einfach der Punkt, und das machen wir, glaube ich, manchmal einfach noch ein bisschen zu wenig, gerade in der Island-Pferdeszene, da mal langsamer zu reiten. Einfach nicht, weil das Pferd das nicht kann, sondern vielleicht auch, weil der Reiter das nicht kann. Dass man sagt, ja. okay, wir schalten jetzt mal einen Gang runter, dass ich als Reiter mich wieder sortieren kann, mich wieder ordentlich hinsetzen kann, es wieder schaffe, den Bewegungen des Pferdes zu folgen, zu atmen, locker zu lassen, nicht das Gefühl zu haben, ich falle gleich runter oder ich muss mich mega verspannen. Und dann kann man sich ja langsam vortasten und immer mal wieder das Üben da reinzugehen. Aber ich finde das total wichtig, dass man dann nicht schepp irgendwie noch rechts vorne auf dem Pferd hängt im Stechtrab und irgendwie versucht, nicht zu sterben. Also deswegen mein erster Tipp, in so einer Situation versucht mal einfach langsamer zu reiten. Auch wenn es natürlich nicht so spektakulär ist dann, aber...
Nein, aber das schönste Gefühl ist ja, wenn du aussitzt im Trab und mit dem Pferd perfekt mitschwingen kannst, ohne dass es super anstrengend ist. Und genau in der Situation kannst du auch erst anfangen, definiert zu treiben. Richtig, ja, wenn du zum Beispiel Wendungen, Biegungen reitest, Achten oder irgendwas, da brauchst du einfach deine Beine und dann musst du sitzen können. Und das Beste ist, wenn du das Tempo rausnimmst, ist das erstmal viel einfacher, weil du nicht mehr ganz so schnell abfedern musst oder die Hüfte sich so schnell bewegen muss, sondern man kann da einfach ein bisschen lockerer lassen, hat ein bisschen mehr Entspannung.
Und da gehört halt auch super viel Körperarbeit dazu, aber ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Reitersitz eingehen, weil ich glaube, da könnte man locker eine ganze Stunde drüber reden und das Thema nur anreißen. Können wir uns auch gerne mal wieder irgendeinen schönen Experten dazu holen, der uns mit Sicherheit da schöne innere Bilder zur Verfügung stellen kann, was wir uns vorstellen können, um eben...
Das ist eine super Idee.
...unsere eigene Losgelassenheit auch zu fördern. Ja, die Person, die gemeint ist, liebe Grüße. genau, aber ich wollte mit dir jetzt mal so ein bisschen von Anfang an fangen und erstmal darüber sprechen, woran erkenne ich denn überhaupt die fehlende Losgelassenheit? Woher weiß ich denn jetzt, dass mein Pferd nicht schon perfekt... Durchlässigkeit, Entschuldigung, jetzt fange ich schon mit Losgelassenheit an. Woher erkenne ich denn überhaupt, dass mein Pferd nicht perfekt durchlässig ist? Und ich überhaupt daran arbeiten muss.
Ich denke, wir sollten uns ein Beispielpferd suchen, oder? Finde ich und gut. an dem anfangen.
Welche Fellfarbe hat unser Beispielpferd?
Ich würde mal sagen, das ist ein Schecke diesmal.
Oh, toll.
Aber ein ganz lieber, eigentlich eine sehr gute, solide Grundausbildung genossen. Ist schon so 10, 12 Jahre alt, schon ein bisschen gesetzter. Geht viel im Gelände. Ist, glaube ich, ein Fünfgänger, oder?
Okay.
So ein mittleres Temperament. Familienpferd.
Okay, jetzt reicht es auch langsam. Jetzt kriegst du die Kurve aber wieder.
Okay, was machst du? Du reitest jetzt den, nicht im Gelände, sondern auf dem Reitplatz. Steigst auf und wie testest du denn als allererstes, wenn du das erste Mal auf diesem Pferd sitzt, wie es so ist mit der Durchlässigkeit?
Also zuallererst bin ich ein Mensch, wenn ich auf ein neues Pferd steige, bin ich erstmal sehr passiv. Ich will erstmal gucken, was passiert unter mir überhaupt. Was bringt das Pferd von sich aus mit? Also im Schritt reite ich los, welches Tempo nimmt es mit? Sucht es die Verbindung zur Reiterhand? Oder streckt es vielleicht den Kopf hoch und guckt in der Gegend rum? Ist es sehr verspannt? Kann es überhaupt gerade aus außen rumlaufen oder fällt es immer über irgendeine Schulter? So diese ganzen Sachen.
Das ist ja auch schon was du direkt im Stand beim Aufsteigen eigentlich schon beobachten kannst. Was passiert mit dem Pferdekopf, wenn ich aufsteige? Mhm. Was tut das Pferd? Wie fühlt sich der Rücken an? Hängt er vielleicht durch oder ist es sehr bretthart, eher so stark angespannt? Oder was tut das Pferd, wenn ich dann anreiten möchte? Reicht es, wenn ich nur dran denke, loszureiten? Oder läuft das Pferd direkt los, wenn ich aufgestiegen bin? Oder reagiert es überhaupt gar nicht, auch wenn ich den Schenkel leicht anlege? Das, finde ich, sind schon die allerersten wichtigen Indikatoren, die man da haben kann.
Genau. Und das Erste, was ich dann überprüfe, wenn ich jetzt so einen Schritt unterwegs bin, dann spiele ich mal so ein bisschen mit meiner Körperspannung. Reagiert das Pferd, wenn ich ausatme und wird auch langsamer und reagiert auf meine Körperspannung? Oder wird es vielleicht ein bisschen schneller, wenn ich ein bisschen meine eigene... Das ist ja nur eine Idee, das ist ja nicht mal reell, den Muskeltonus aktiv zu verstärken. Das ist ja wirklich nur eine Idee ich würde jetzt gern schneller, nimmt es die Energie schon mit auf und zockelt dann schon los. Das sind zum Beispiel die ersten Dinge und daran kannst du schon sehen, schon mal wie fein das Pferd ist. Nicht unbedingt, wie durchlässig es ist, weil es kann natürlich sein, dass ein Pferd sehr auf die Spannung des Reiters reagiert, aber trotzdem noch nicht auf die anderen Hilfen wahnsinnig gut reagiert und die durchlassen kann. Also, aber das ist so die erste Idee, wie ich auch fühlen kann, wie sensibel vor allen Dingen mein Pferd ist. Wie viel werde ich nachher von allem erstmal einsetzen? Also, wenn es eben auf ein Ausatmen schon reagiert, weiß ich schon, okay, da muss ich vielleicht erstmal langsam anfangen mit meinen Hilfen oder mit dem Anspannen schon direkt schneller wird. Und wenn ich irgendwie so gefühlt alles machen kann und fast seitlich vom Pferd runterrutsche und es trotzdem noch geradeaus weiter im gleichen Tempo läuft, weiß ich, da muss ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen mehr Einsatz bringen, um an dieses Pferd ranzukommen. Mhm. Genau. Und dann versuche ich natürlich auch mal, was passiert, wenn ich den Schenkel anlege? Was passiert, wenn ich ein bisschen das Gewicht verlagere? Reagiert es irgendwie in einer Form seitwärts oder vorwärts? Dann nehme ich natürlich auch den Zügel dazu. Das ist sehr spielerisch. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt eine bestimmte Reihenfolge habe oder irgendwie sage, ich mache immer das. Und dann gucke ich eben, ich würde jetzt nie zum Beispiel sofort wieder anhalten, sondern ich würde erstmal über eine Biegung, über einen Wenden erstmal gucken, okay, wie reagiert es an dem einen Zügel, bevor ich anfangen würde, wie reagiert es an beiden Zügeln?
Das ist interessant. Ich teste zum Beispiel gerne zuerst mal anhalten, weil ich für mich da besser rausfinden kann, wie reagiert es denn überhaupt auf meine Sitzhilfe? Also kann ich überhaupt schon eine Art halbe Parade geben, um das Pferd vorzubereiten, um es ein bisschen langsamer zu machen vielleicht oder auch um es vielleicht dazu zu bekommen, die Hinterhand mehr zu benutzen und dann eben den Übergang in die ganze Parade. Das finde ich eigentlich immer einen schönen Indikator, um zu schauen, wie die Reaktionen allgemein sind des
Pferdes. Da gehst du halt schon sehr weit. Ich kenne halt sehr viele Islandpferde, die ja, sehr vorhandlastig sind. Und wenn ich dann halt sage, okay, ich will anhalten, dann artet es erstmal in ein Tauziehen aus. Und wenn ich sage, ich gehe erstmal über die Seite, dann kann ich die damit viel leichter erstmal zu mir bekommen und so ein bisschen in die Idee des Arbeitens rein. Also finde ich natürlich, von der Idee her gibt es dir viel mehr Sicherheit, wenn du weißt, anhalten funktioniert, definitiv.
Ja.
Aber ich glaube, dass es dem einen oder anderen Pferd, klar, es wird funktionieren, aber manchmal habe ich ja das Gefühl, dass du dann halt der Kraftaufwand vielleicht etwas zu groß ist, gerade wenn die Pferde jetzt noch nicht ja, so ideal an den Hilfen stehen und das noch nicht so gut annehmen, dann probiere ich mich eben lieber erstmal so ein bisschen aus, um Tempo zu beeinflussen und nicht direkt zum Halten zu kommen.
Ja, aber genau das kannst du ja testen mit deiner Gewichtshilfe, mit der Sitzhilfe.
Genau, das habe ich ja letztendlich
auch die wichtigste Hilfe, die wir erstmal haben sollten. Und ich finde, dass man das schon einem Jungpferd sehr gut beibringen kann, auf das Gewicht, auf die Gewichtshilfe anzuhalten. Hast du ja mit Stepney ja auch gemacht.
Genau, aber das ist natürlich auch eine Sache, die je nach Spannungszustand des Pferdes kannst du die nicht immer abrufen.
Ja, ja. Aber also jetzt, wenn wir von unserem Beispielpferd ausgehen, könnten wir davon schon ausgehen, dass die relativ sicher abzurufen ist.
Ich denke, das häufigste Zeichen, dass an der Durchlässigkeit noch deutlich was zu arbeiten ist, ist immer dieses Zeichen, wenn das Pferd gegen das Gebiss geht. Mhm. Also das ist für mich immer so das deutlichste Warnzeichen. Also nicht nur, dass es schlecht auf die Zügelhilfe reagiert, auch wenn ich jetzt nicht das Reiten auf die Zügelhilfe reduzieren will. Aber ich glaube, es gibt so dieses typische, und da kommen wir wieder zum Anhalten, das Pferd, du hältst es an und es hält zwar an, aber es zieht dann und es ruppt dann nochmal so richtig gegen den Zügel und es macht es nicht, weil es irgendwie den Menschen blöd findet und sagt, ich will jetzt aber das letzte Wort haben oder ich, keine Ahnung, finde dich blöd, sondern es tut es meistens dadurch, dass es einfach auf die Vorhand fällt, das Gleichgewicht verliert und irgendwie versucht, sich wieder auszubalancieren, ne? Und sagt, also, aber das ist für mich so ein ganz typisches Zeichen, dass an der Durchlässigkeit noch einiges gearbeitet werden muss, um einfach da dem Pferd es leichter zu machen, diese Hilfe zum Beispiel anzunehmen. Aber die Hilfe des Anhaltens ist ja nur ein Resultat aus allen Hilfen. Das bedeutet, dass wir uns da langsam rantasten müssen. Und hast du denn eine Lieblingsübung oder eine Idee, wie du mit diesem Pferd jetzt das erarbeiten würdest innerhalb von einer Einheit oder etwas verbessern würdest?
Ja, ich würde auf jeden Fall, wie du gesagt hast, versuchen, auf den Zirkel erstmal zu gehen und zu schauen, dass ich auch irgendwie das innere Bein benutzen kann, also dass man das Pferd treiben kann, ohne dass es zu viel schneller wird, sondern dass man versucht, mehr die Aktivität der Hinterhand zu fördern. Das kann man zum Beispiel auch im Stand schon mal üben. Wir wollen ja in der Biegung immer erstmal das Pferd, Ziel ist es ja in der Biegung, das Pferd am äußeren Zügel zu haben, innen locker lassen zu können und mit dem inneren Bein an den äußeren Zügel zu treiben, damit wir eine Biegung bekommen. Man kann das im Stand schon mal überprüfen, indem man die Zügel aufnimmt, gleichmäßig, und dann ganz vorsichtig mit dem Bein leicht vibriert an einer Seite. Und irgendwann, wenn das Pferd das durchlässt, kommt der Kopf rüber auf die Seite von dem Bein, mit dem ich treibe. Und man bekommt am äußeren Zügel, also am anderen Zügel auf der anderen Seite, etwas mehr Druck drauf. Und das ist das, was passiert eigentlich auch im Gehen. Man regt ja den Reflex der Bauchmuskulatur an, dass die sich anspannt und somit die äußere Seite mehr gedehnt wird, weil die innere Seite sich angespannt hat. Und dann bekomme ich mehr Druck auf den Außenzügel. Und so habe ich das Pferd vom inneren Bein an den äußeren Zügel getrieben. Und das finde ich schon mal eine sehr, sehr schöne Übung, um das wirklich zu gucken, wie kann das Pferd das überhaupt durchlassen? Also kann das Pferd es auch körperlich durchlassen? Weil wenn die Muskulatur oder der Rücken irgendwo so blockiert ist, dann kann das gar nicht durchgehen. Dann kommt es nicht an.
Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Übung, die vor allen Dingen sehr ehrlich ist, weil ich bin mir sicher, dass es viele Pferde geben wird, die dann erstmal versuchen, loszulaufen oder rumzutänzeln oder gar nichts machen oder wie auch immer. Aber
oder auch Ausweichbewegungen mit der Hinterhand sind zum Beispiel sehr häufig anzutreffen. Oder Kopf reißen, Kopf gegenstrecken, hochnehmen, runterziehen, Zügel aus der Hand reißen, alles so Abwehrmuster.
Genau, genau. Nehmen wir jetzt mal an, unser Pferd hat das verstanden und kann es einigermaßen umsetzen. Dann nehmen wir das mit ins Reiten. Und dann finde ich das auch vor allen Dingen immer dann schön, wenn die Pferde eher festgehalten sind, finde ich gerade die Arbeit auf einer großen gebogenen Linie, gerade das, was du beschrieben hast, was ja eigentlich das Reiten einer korrekten Biegung ist im Endeffekt, finde ich extrem schön, um einfach gerade den Unterhals zu entspannen, dass die Pferde sich fallen lassen, dass sie mal atmen. Das ist eine kleine, feine Arbeit, die ich aber extrem wichtig finde, dass die Pferde da auch einfach mal diese Anspannung loslassen können. Und dann kommen wir schon zu einer ganz anderen Durchlässigkeit von alleine, dass wir nur sagen, okay, ich entspanne mich, das Pferd entspannt sich ein bisschen, wir biegen uns leicht, das muss ja gar nicht viel sein. Es kann auch erstmal eine leichte Außenstellung sein, je nachdem.
Dem Pferd immer wieder an, vor allem am inneren Zügel, indem du nachgibst und sagst, du darfst dich strecken, wenn du das möchtest, wenn du das gerade kannst, tu es. Man bietet es dem Pferd wirklich immer wieder an. Und wenn die das dann mal verstanden haben, dann kannst du die ganz gezielt strecken lassen und in ein schönes, ich möchte jetzt vorwärts, abwärts sagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen negativ oder diskussionsmäßig behaftet ist, dieser Begriff, aber letztendlich wollen wir ja erstmal eine Dehnung der Oberlinie erreichen.
Ja. Genau. Und wenn das Pferd nämlich auch unter dem Reiter seine Muskulatur entspannen kann, haben wir schon mal einen riesigen Meilenstein gelegt für die Losgelassenheit. Und diese Losgelassenheit, die brauchen wir in allem, was kommt und was wir unseren Pferden beibringen wollen, immer mit ins Spiel. Weil losgelassene Pferde sind Pferde, die haben keinen Stress.
Und Pferde. Genau. Und nur wer keinen Stress hat, kann besser lernen.
Genau.
Und seinen Körper richtig benutzen.
Richtig.
Und also ein gewisses Mini-Level an Stress brauchen wir ja vielleicht auch, um zu lernen. Das ist auch in Ordnung. Aber letztendlich müssen wir immer wieder in eine positive Spannung oder Entspannung reinkommen.
Das ist
Weil nur dann kann das Pferd auch mental mitmachen und losgelassen sein, wenn es sich wohlfühlt bei der Arbeit. Weil gerade durchlässige Pferde sollen ja auch Freude an der Arbeit haben. Die sollen gerne mit uns arbeiten und nicht irgendwie die Lektionen abspulen, weil sie irgendwelche komischen Bewegungsmuster gelernt haben, wo sie überhaupt keine Ahnung haben, warum sie das jetzt machen. Aber wenn sie es nicht machen, zieht vorne einer noch stärker am Zügel.
Ja, und vor allen Dingen, mir kam da noch so ein Bild in den Kopf. Stell dir mal vor, die Durchlässigkeit ist ja auch was Muskuläres. Ich meine, das Pferd soll zum Beispiel einen Schenkel annehmen. Das bedeutet ja auch, dass über die Muskelgruppen des Pferdes das Signal ja irgendwo auch weitergegeben wird.
Ja, und dass das Pferd seine eigenen Muskeln bewusst benutzen kann.
Genau. Aber jetzt stell dir mal vor, was passiert mit einem Muskel, der, keine Ahnung, nimm dir einfach mal, leg deinen Unterarm auf den Tisch und fass mal deinen Unterarm an. Was passiert, wenn du da jetzt einen Punkt drückst? Du könntest prinzipiell den Druck durch den ganzen Arm bis zur Hand schicken, weil deine Muskulatur, die ist entspannt, die ist bereit, die kann alles tun. Die kann sich anspannen, die kann sich entspannen, die kann den Bewegungen folgen. Wenn du das Handgelenk bewegst, kann die dem allen folgen. Wenn du jetzt aber deine Muskulatur so anspannst und da drückt einer irgendwo drauf, da kommt ja nichts mehr durch. Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir auch einfach lernen, dass wir die Losgelassenheit brauchen, damit das Pferd überhaupt diese Signale durch den Körper durchlassen kann, um es richtig zu machen. Und genauso bringt es nichts, mit Kraft zu reiten, weil wenn du Kraft ausübst auf ein Pferd, dann wird es immer mit einer muskulären Verspannung irgendwo antworten, weil es irgendwas kompensieren muss, wenn es der Anforderung noch nicht gerecht ist.
Es erzeugt immer Gegendruck, ne, wenn du zu viel Druck machst. Deshalb bringt es halt auch nichts, das Pferd vorne so viel mehr Druck aufs Gebiss zu bringen, bis es halt doch irgendwie irgendwas mit dem Kopf macht in Richtung Brust. Weil es aber nicht ehrlich ist und nicht locker. Das Pferd muss ja selber ans Gebiss herantreten. Das ist ja die schwierige Sache dabei, ja. Wenn ich das nur irgendwie festknalle oder einen Ausbinder oder sonst was dran mache, ist das Pferd halt nicht ehrlich und freiwillig mit Freude, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, ans Gebiss herangetreten, weil es für das Pferd selbst auch irgendwie einen Sinn ergibt, weil es das Treiben von hinten durchlassen kann.
Du musst dir vorstellen,
wenn das geht, kann ich ja anfangen, mit halben Paraden das Pferd wieder ein bisschen mehr in Richtung Versammlung zu bringen. Und das geht nur, wenn das auch vorne ehrlich durchgeht und ehrlich ankommt, weil nur dann kann ich die Energie von hinten wieder auffangen.
Du musst dir vorstellen, dass du willst ja diesen Bogen, diese Brücke. Und wenn du jetzt das Pferd vorne komprimierst, dann ist es nicht so, dass du sagst, du komprimierst vorne was, dadurch spannt sich irgendwas anderes mehr. Sondern mittlerweile weiß man, dass der Körper sich dann überall komprimiert und das Pferd in sich zusammensackt, anstatt aufzugehen. Ich finde es immer so ein schönes Sinnbild, wenn man sagt, es geht in der Schulter, im Brustkorb und im Widerriss auf. Das macht da auf, sagt man auch. Ne? Aber du musst dir vorstellen, wenn du da Zug drauf gibst, dann ist es nicht so, dass du die Spannung dann irgendwo herstellst, sondern du komprimierst das ganze Pferd, machst es noch kleiner und noch, es sackt noch mehr in sich zusammen. Und das ist eigentlich nicht nur schlimm fürs Pferd, sondern es hat halt auch weitgreifende Folgen für das ganze Wohlbefinden und für die Gesundheit des Pferdes. Und das muss man sich einfach mal überlegen. Aber ja, ich will jetzt nicht zu weit vom Thema abkommen, weil ich will jetzt nicht eine Diskussion über wie viel Hilfen setze ich ein, sondern ich will erstmal über die Durchlässigkeit per se reden. So.
Gut, dann waren wir doch jetzt dabei, wie ich die Durchlässigkeit erkenne. Wenn ich jetzt erkenne, dass mein Pferd auf den treibenden Schenkel nur mit Losrennen reagiert, was kann ich denn dann tun, um das irgendwie durchlässiger zu machen?
Am besten absteigen und nach Hause fahren. Das habe ich zumindest dann immer gemacht. Naja, also eben, es geht darum, dass man das, was du meinst, ist erstmal zu überprüfen, ob die einzelnen Hilfen, nicht das Zusammenspiel der Hilfen, sondern die einzelnen Hilfen vom Pferd überhaupt verstanden worden sind. Und klar, so ein treibender Schenkel, im Endeffekt ist es wie mit allem, du gibst ein Signal und erst dann, wenn du die Antwort hast, die du haben möchtest, dann belohnst du das Pferd, lobst es oder hörst auf. Ne? Und im Prinzip, klar, wenn du jetzt ein Pferd hast, was jetzt auf den Schenkel losrennt, gut, wenn du
beidseitig... Haben wir ja ganz oft bei Islampferden, muss man schon dazu sagen.
Ja, da gehe ich halt auch wieder über die Biegung und versuche es erstmal mit einem Schenkel. Das ist halt für mich so, dass das verstehen die Pferde viel besser.
Wobei, und vor allem erstmal mit Ruhe im Schritt. Ja. Langsam, nicht komplett in Hektik irgendwie vorwärts stapfen, sondern wirklich Ruhe reinbringen, Schritt für Schritt. Und dann ganz sanft kann man dann nämlich versuchen, doch ein bisschen mit dem Schenkel zu arbeiten, wie du sagst, auf dem Zirkel am besten oder sogar im Stand, indem man die Hinterhand weichen lässt. Das könnte man zum Beispiel auch probieren. Aber ganz wichtig ist bei solchen Pferden auch echt Ruhe und dass man nicht in dieses ich ziehe vorne und treib hinten noch mehr kommt, weil das wird einfach nicht funktionieren aus dem eben diskutierten Spannungsproblem.
Genau. Ja, dass ein Pferd die Gewichtshilfen nicht versteht, habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Wenn, dann habe ich die Gewichtshilfen falsch ausgeführt.
Was sein kann, was ich tatsächlich gelesen habe, ist, wenn du einen Sattel hast, in dem der Reiter nicht gut sitzen kann. Das heißt, wenn die Sitzfläche zu klein ist oder die Pauschen zu fett oder so und dich sehr einengen, was ja auch gerade bei unseren Islampferdesätteln häufig ist, dass man so richtig
auch dicke Pauschen hat. Auch bei den Dressursätteln genauso.
Ja. Ja, das stimmt. Und die behindern eigentlich eher die Bewegung oder so, dass man mit der Hüfte neutral sitzen kann und dass man die Hüfte auch wirklich benutzen kann, dass man sie einsetzen kann, dass man sie abknicken kann. Abkippen, nicht abknicken.
Ja, bitte nicht abknicken.
Nein, nein, nein. Und wenn man nur das, wenn man das Becken nicht abkippen kann, dann kann ich auch keine korrekte Gewichtshilfe geben, weil dann fange ich entweder an, mich hinten reinzuhängen, weil ich denke, ich muss ja bremsend irgendwie einwirken. Ich muss mich irgendwie nach hinten lehnen oder so, weil ich mit der Hüfte gar nicht flexibel bin, weil eben der Sattel behindert. Und das fand ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich glaube, das gibt es tatsächlich öfters, als wir denken.
Zumal dann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Sattel hat, der einen immer sehr weit nach hinten setzt und man hinter die Senkrechte kommt, dann drückt man das Pferd ja immer in den Schub rein und man drückt ihm auf die Lendenmuskulatur und dadurch entstehen dann einfach nochmal Problematiken. Die wieder rauszukriegen, gerade Löcher in der Rückenmuskulatur, braucht sehr viel Zeit, sehr viel Arbeit, am besten einen guten Physio, Osteo an deiner Seite. Und ich denke mir immer, das ist was, dass man eigentlich vermeiden können sollte, wobei es einfach auch so viele Sattelexperten gibt, die einfach vielleicht nicht den idealen Job da machen. Also da kann man auch noch so oft seinen Sattel kontrollieren lassen. Wenn man zum Falschen geht, wird der immer sagen, der passt.
Ich finde einfach, es gehört zur Grundbildung eines Reiters oder eines Pferdebesitzers mit dazu, dass man auch lernt, was es denn heißt, losgelassen selbst zu sitzen als Reiter. Ja, definitiv. Und das und wie sich das anfühlt und dass man das eben auch nur erreichen kann, wenn man einen Sattel hat, der zu seinem eigenen Hintern passt.
Richtig. Genau, also die Gewichtshilfen, wie gesagt, die ergeben sich eigentlich so ein bisschen von selbst, weil das Pferd folgt ja eigentlich immer dem Gewicht. Je nachdem, wobei da unterscheiden sich ja sogar so ein bisschen die Reitweisen, aber da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil sonst wird es zu verwirrend.
Dann wären wir nicht mehr fertig.
Genau. Und dann als letzten Punkt eben die Zügelhilfen. Was kann ich denn bei den Zügelhilfen überhaupt überprüfen? Das ist einmal, sucht das Pferd das Gebiss, also kann ich die Zügel etwas länger lassen und hebt es sich dann einfach raus, spannt den Hals an und guckt in die Luft oder folgt es dem Gebiss nach vorwärts, abwärts oder ja.
Das ist dieses Zügel aus der Hand kauen lassen zum Beispiel, eine sehr gute Überprüfung, wenn man den Zügel langsam immer ein bisschen länger werden lässt, ohne dass das Pferd anfängt, einem die Zügel zu klauen oder solche Sachen.
Und genauso kann ich überprüfen, kann ich überhaupt eine Verbindung zum Pferdemaul aufbauen? Und damit meine ich nicht, dass es in Form läuft oder irgendwie in Beizäumung, sondern kann ich einfach nur eine Verbindung, eine leichte, konstante Verbindung zum Pferdemaul herstellen oder weicht mir im schlimmsten Fall das Pferd sogar immer aus und geht hinter den Zügel? Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist mittlerweile, glaube ich, der schlimmste Anlehnungsfehler, den es gibt, weil diesen zu korrigieren, ist sehr tiefgreifend und extrem aufwendig, weil da das Pferd absolutes Vertrauen verloren hat und du da sehr fein, sehr korrekt korrigieren musst, mit einem super guten Timing, mit sehr viel Ruhe, mit einer ganz feinen Hand, mit ganz viel Gespür, um diese Pferde wieder dazu zu bekommen, sich wirklich ehrlich an den Zügel ranzudehnen und sich zu trauen.
Aber ich dachte, die sind dann super leicht, wenn du nichts mehr in der Hand hast.
Ja, es sieht natürlich immer schöner aus. Ja,
nichts in der Hand kann unterschiedliche Ausprägungen haben. Ne? Man muss schon lernen, das zu unterscheiden. Wenn du nichts in der Hand hast, kann das eine super leichte Verbindung sein und das Pferd nimmt alles an und macht mit und trägt sich selber. Es kann aber auch sein, dass das Pferd einfach ja, hinter der Senkrechten den Kopf zurücknimmt, um ja keinen Druck auf ein Gebiss oder sonst irgendwas zu spüren.
Da habe ich wieder ein ganz tolles Bild für dich. Du musst dir vorstellen, das ist nämlich quasi wie die treibende Hilfe, nur rückwärts. Die Zügelhilfe soll ja vom Pferdemaul durch den Pferdekörper ans Hinterbein gehen. Das ist ja im Prinzip, soll das Pferd die Zügelhilfe ja auch durch den Körper durchlassen. Also wenn du jetzt ein Pferd hast, ja. was sich dann zum Beispiel hinter dem Zügel versteckt, da geht ja die Bewegung nur irgendwie bis zum dritten, vierten Halswirbel und dann passiert dann nichts mehr.
Und dann ist sie einfach weg.
Oder steckt irgendwo im Brustkorb fest. Und du willst ja, dass es auch wieder durchs ganze Pferd, also nach vorne und nach hinten, egal in welche Richtung, ich meine, das ist ja das Zusammenspiel der Hilfen, ist ja irgendwo, dass du die Energie nach vorne und wieder nach hinten schubst im Pferd. Und genauso ist das auch damit. Und ich glaube, dass es nur sehr wenige Pferde gibt, die wirklich die Zügelhilfe in diesem Maße durchlassen. Weil ich glaube, das ist wirklich dann schon ein Stand der Ausbildung, wo das Pferd schon sehr weit ausgebildet sein muss, sehr gut gearbeitet muss, körperlich wirklich auch schon sehr fit sein muss, dass es wirklich da gerade gerichtet sein muss, dass es auch wirklich keine Blockaden hat, dass der Reiter da sehr ordentlich gearbeitet hat. Und das ist wirklich, glaube ich, recht selten zu finden tatsächlich.
Aber ich möchte jetzt noch mal provokativer fragen, was ist denn mit den ganzen Weltmeisterpferden und so? Die laufen ja alle in einer einigermaßen, ja, die sind nicht super in Rollkur geritten oder komplett hinter der Senkrechten oder sonst irgendwas. Und die geben ja auch das Genick her. Aber warum ist es denn nicht immer reell? Oder wie erkenne ich das? Ich finde das total schwierig.
Es ist enorm schwierig. Und es ist was man, glaube ich, auch immer weiter lernen muss, immer feiner zu sehen. Aber es ist halt einfach so, dass du zum Beispiel dann noch viel mehr auf die Muskulatur des Pferdes und auf die Körpermitte des Pferdes achten musst. Und nicht nur, also wie war das, unser Auge sucht sich gerne einfache Formen und der Halskopf ist einfach eine einfache Form. Wenn das nett hingehalten ist, ist es für uns das super einfach zu erkennen und wir sagen, okay,
ja.
kann ich ja. Sehen, sieht gut aus.
Wenn ich dann aber auf den Rücken gucke, direkt hinter dem Sattel oder so oder auf die Lende und sich da null bewegt, das ist, als wäre da ein Holzbrett. Dann ist es schon nochmal ein anderer Indikator.
Ja, wir sehen ja auch immer zum Beispiel gut selbst die Hinterhand, wenn die aktiv ist. Das wollen wir ja immer, eine aktive Hinterhand. Das ist auch was wir mit dem Auge noch recht gut erkennen können. Aber dieses ganze, ja, ich finde es ein bisschen dramatisch genannt, Angstuntertreten, aber zumindest so ein erlerntes Untertreten kann auch funktionieren, ohne dass das Pferd reell die Bewegung durch den Körper lässt. Und das ist eben sehr schwierig zu erkennen und braucht da sehr viel Übung. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, weil eben du musst schauen, schwingt der Rücken. Und das ist auch manchmal schon gar nicht so einfach zu erkennen, ob der Rücken schwingt oder nicht. Dann guckst du weiter, wie sieht die Muskulatur aus? Ich habe jetzt vor kurzem, habe ich geübt, zu erkennen, bewegt sich die Schulter frei? Kann die Schulter frei sich nach vorne und hinten gleiten? Oder steckt die fest und nur das Bein bewegt sich? Und das sind lauter so Sachen, das muss man einfach auch üben und lernen zu sehen.
Ja,
aber das sind
ich auch
alles so Punkte, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, oft erkennen sogar Laien schon, ob jetzt ein Pferd harmonisch geritten ist oder nicht. Also da gibt es dann irgendwie auch wieder Punkte, die wir vielleicht nicht dezidiert benennen können, die aber dann trotzdem einem das Gefühl geben, das sieht gut aus, das geht leicht, das ist schön oder das sieht irgendwie auch anstrengend aus.
Mein Mann hat das auch erkannt, war doch deiner auch dabei. Wir waren in Island auf einem Turnier, eigentlich auf einem sehr großen Turnier und sagen wir so, unsere Männer haben jetzt nicht so viel mit Pferden zu tun, aber sie können zumindest mal die Gangarten einigermaßen unterscheiden und sie konnten aber in diesem Turnier feststellen, wenn wir sie gefragt haben, welches Paar gefällt euch am besten, einfach vom Eindruck her. Und dann konnte man da schon sehen, dass denen die Pferde am besten gefallen haben, bei denen es wirklich harmonischer aussah, wo der Reiter nicht viel Kraft benutzt hat, also viel offensichtliche Kraft benutzt hat, nicht so wirklich hart im Zügel hing oder einfach, wo es müheloser aussah. Und das haben auch die Laien gesehen. Und das finde ich dann schon wieder bemerkenswert, dass man auf so vielen Turnierplätzen aber immer noch das Gegenteil sieht. Und ich frage mich immer, wieso diese Pferde denn trotzdem laufen. Es heißt ja immer, ja, gesund erhalten und so weiter und so fort, aber die Pferde machen das ja trotzdem mit. Und ich, das ist immer was in meinem Kopf so ein bisschen Chaos verursacht. Warum machen wir denn so einen Aufstand um dieses gesund erhaltende Reiten, wenn sie ja trotzdem laufen? Weißt du, was ich meine? Das macht...
Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Ich glaube, dass es einerseits auch eine Eigenschaft zum Beispiel des Islandpferdes ist, dass es, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, sehr viel erträgt. Ich glaube, dass du mit den meisten Islandpferden wahnsinnig viel tun kannst. Die sind wahnsinnig zäh. Die sind richtig
hart. Und sie ertragen, glaube ich, viel, viel mehr als die Warmblüter.
Wobei auch manche Warmblüter ganz schön viel über sich ergehen lassen. Also, aber ich glaube einfach, dass die Islandpferde... Und was mir jetzt immer mehr aufgefallen ist, viele Islandpferde, die sprechen sehr wenig erstmal. Die sind sehr introvertiert. Also, dass du von denen mal so eine richtige Antwort gibst, dass die mal so richtig aus sich rauskommen und mal gähnen und loslassen und schnauben und dieses Ganze, sich auch irgendwo zu melden und eine Stimme zu haben, das machen wenige. Viele sind sehr stumm, sehr leise.
Ich glaube, das ist auch der Natur geschuldet wahrscheinlich, weil du kannst dir in diesem Land da oben, wenn du überleben willst in der freien Natur, du kannst dir keine Schwäche erlauben.
Was ich heute auch gehört habe, einen Satz, den fand ich so schön. Ja, der Isländer, der ist ein Pferd, der in seinem Fluchtverhalten immer abwägen musste, ob er jetzt rennt oder nicht, weil das Rennen hatte auch schon eine Gefahr, einfach durch die Landschaft, dass er immer erstmal abwägen musste. Und ich glaube, unsere Pferde sind wahnsinnig toll, weil sie oft erstmal überlegen, bevor sie eine Situation, ja, reaktiv werden in der Situation und bevor sie kopflos losrennen zum Beispiel.
Die denken weil ja auch Rennen verbraucht Energie, ja. Und wenn du dort in einem kalten Winter überleben musst, dann überlegst du ja fünfmal, ob du wirklich jetzt so viel Energie aufwenden musst, um nur mal kurz zu rennen, weil sich da vorne vielleicht ein Stein bewegt hat. Und der Araber ist schon 3 Kilometer losgerast.
Genau, aber der Araber hat ja auch eine Wüste, eine ebene Landschaft. Da kann dir nicht so viel passieren, wenn du flüchtest. Und bei einem Isländer hast du halt natürlich nochmal andere, da gibt es mal mehr Schluchten und mal mehr steiniges, unwegsames Gelände. Oder keine Ahnung, bei dem Haflinger ist es auch das Gleiche, ne? Ich meine, Haflinger ist auch in einem alpinen Gelände eigentlich zu Hause. Wenn der da rennt, dann fliegt er die nächste Schlucht runter und das war's dann. Da überlegt er sich das auch lieber zweimal. Und das ist eben auch sowas. Und ich glaube, wir müssen da einfach sehr genau hinschauen, weil unsere Pferde machen wahnsinnig viel mit. Aber ich kann es schon verstehen, weil klar, du kannst auch einfach so reiten und das so machen und die Pferde werden das immer willig mitmachen. Es kann halt sein, dass dein Pferd dann mit 16 auf einmal komische Probleme kriegt. Spat. Wie viele Pferde haben Spat bei den Islandpferden? Das ist doch sowas Normales. Ja, aber wo kommt das denn her?
Eine dicke Sehne oder Lahmheiten, die man nicht so ganz erkennen kann. Oder da gibt es ja so viele Sachen, die da auftreten können. Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch mal was ganz Praktisches machen.
Ja.
Wie kann ich denn die Durchlässigkeit bei meinem jetzt normal gerittenen, einigermaßen hilfenverstehenden Pferd verbessern? Wollen wir nicht einfach mal noch 1-2 konkrete Übungen, die man für die Durchlässigkeit machen kann, beschreiben? Fällt dir irgendwas ein oder soll ich anfangen?
Also so eine ganz, ganz... Ja, Basisübung, die ich jedem meiner Pferde eigentlich beibringe, ist anhalten auf den Sitz.
Ja, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Das ist einfach super gut dafür.
Haben wir vorhin schon mal gesprochen. Vor allen Dingen, wenn du sagst, okay, ich bringe meinem Pferd bei, auf meinen Sitz zu reagieren und anzuhalten, dann kannst du das mitnehmen und kannst Übergänge so reiten. Oder kannst Tempounterschiede so reiten. Das kannst du dann mit in die höheren Lektionen mitnehmen. Und es wird dir immer wieder begegnen. Und das ist so eine Grundsache, die installiere ich, wie du schon gesagt hast, die installiert man bei den Jungpferden. Und die ist einfach was, wenn dein Pferd auf deinen Sitz anhalten kann, dann kannst du dein Pferd auch über deinen Sitz zurücknehmen. Und dann musst du nie extrem hart über den Zügel einwirken, sondern kannst immer über den Sitz sagen, und wir machen langsam dann kannst du zarte Züge dazu nehmen, aber du musst nie grob werden. Und das, finde ich, ist so eine ganz, ganz elementare Übung, die jeder üben kann. Gibt es übrigens auch in den Trainingskarten, wenn es jemand interessiert.
Ja, das ist richtig. Und da kannst du dann auch anfangen, dein Bein immer wieder ein bisschen mehr zu benutzen, weil du ja gleichzeitig dein Verhalten der Sitzhilfe einsetzen kannst, um dann ein bisschen mehr zu treiben und so das Pferd ein bisschen mehr in die Hinterhandaktivität zu bekommen. Und Übergänge finde ich auch eine großartige Übung,
ja,
gerade um die Durchlässigkeit zu fördern.
Extrem
kann man auch einfach im Freilauf machen, mache ich auch zum Beispiel ganz gerne. Wenn du dein Pferd frei laufen lässt, allein dieses Reagieren auf deine eigene Körperspannung, immer wieder durchparieren zum Schritt und dann nach 5 Schritten Schritt wieder antraben zu lassen. Und zwar nur mit einmal kommt herab und einmal Schritt. Und allein das fördert schon die Durchlässigkeit. Wenn man das ein paar Runden durchzieht, wird man merken, wie viel feiner und schneller die Pferde auch reagieren können, weil sie dann wissen, was man möchte.
Sie wollen ja auch reagieren. Die freuen sich ja auch, wenn sie nicht die ganze Zeit malträtiert werden. Also das ist ja auch was, das nehmen die ja sehr dankbar an, wenn du wenig.
Ja, und wenn du das aber im Freilauf schon sehr gut installierst, dann kannst du das auch ein bisschen mitnehmen ins Reiten. Weil alleine da hilft dir auch ja Körperspannung, Sitzhilfe, wie wir eben gesagt haben, und auch Übergänge, wenn du in den höheren Gangarten Übergänge, Tölt, Galopp, sind großartig für die Durchlässigkeit.
Da fällt mir gerade noch was dazu ein, die Aussage, dass Beziehungspflege ein enormer Mehrwert ist für die Arbeit mit den Pferden, dass ein Pferd dir immer viel bereitwilliger mit allem folgen wird und versuchen wird, die Aufgaben umzusetzen, wenn ihr eine gute Beziehung pflegt. Und das fand ich irgendwie so nett und habe mir gedacht, da ist so viel Wahres dran.
Wenn du, Svenja, eine gute Beziehung mit deinem Freund pflegst, dann wird er viel bereitwilliger die Spülmaschine einräumen. Ja, wenn du ihn aber anschreist, dass er endlich mal die scheiß Spülmaschine einräumen soll, wird er das nicht so bereitwillig tun.
Zum Glück schreie ich nie.
Ja, das stimmt. Das war ja nur einfach ein schönes Beispiel. Mann.
Schreibst du jetzt? Ja, nein, aber also nur so am Rande. Also auch das, wenn man so das Gefühl hat, dass es irgendwie alles nicht so funktionieren will und so hakig ist und so, vielleicht lohnt sich da auch mal, den Wendy-Spirit auszupacken und einfach mal Beziehungspflege mit dem Pferd zu machen. So doof was
übrigens
klingt, aber...
Wenn du sagst Wendy Spirit, ich wollte mal sagen, ich habe früher ja schon Wendy gelesen, ja.
Und die Wendy war immer toll.
Ja, und Wendy hat nicht nur Ai-Tai-Tai-Dings da gemacht, sondern Wendy ist auch super erfolgreich Turnier geritten in verschiedenen Klassen und Disziplinen. Muss man mal dazu sagen, ja. Wendy ist nicht hier nur die Streichlerin. Und genau, wenn du denkst, dann irgendwas hakt im Training, einfach mal alles abmachen. Sattel, Trense, Halfter, also vielleicht nicht auf der Wiese, sondern in der Halle oder im Roundpen. Einfach mal alles abmachen und gucken, was das Pferd macht. Geht das Pferd denn direkt von mir weg, weil es überhaupt keinen Bock hat, bei mir zu sein, weil es mich eigentlich ziemlich scheiße findet, dann finde ich das auch schon kein schönes Zeichen. Und das ist
der perfekte
Indikator, dass du mal an der Beziehung arbeiten solltest.
Aber das ist sehr frustrierend und eine ziemlich harte Absage an selber, die keiner von seinem Pferd haben möchte. Und
natürlich nicht.
Aber muss man auch erstmal den Mut haben, das zu machen. Also will ich jetzt mal für alle einstehen, die sagen, oh nee, will ich nicht machen. Muss man auch so bereit sein, dann damit zu rechnen, dass das Pferd auch dir den Arsch zuwendet und sagt, Alter, ich bin hier raus, lass mich hier aus dem Ding raus, ich habe keinen Bock mehr.
Ja, aber es ist die Frage, was du möchtest. Wenn du ein Ziel hast, eine gute Beziehung mit deinem Pferd zu haben, dann musst du dir vielleicht irgendwann mal die Wahrheit vorknallen oder anschauen. Und das ist natürlich fies, aber genau dann hast du einen Anhaltspunkt, woran du arbeiten kannst. Dann kannst du mit Freiarbeit oder Horsemanship oder so einem Kram anfangen.
Redest du nicht gerade in Rage? Was ist los
mit dir? Nein, nein, gar kein... Nein, nein, nein.
Du Wendy.
Das würde jetzt wieder das Thema sprengen.
Ja, okay, also Übergänge, also Anhalten und Übergänge, jede Form der Übergänge sind wahnsinnig gut, um die Durchlässigkeit zu verbessern. Eigentlich habe ich das Gefühl, jegliches Dressurreiten ist eigentlich gut für die Durchlässigkeit, also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Dann natürlich Biegungen in jeder Art und Weise. Was ich total gerne mache, wenn man das Gefühl hat, dass das Pferd so gerade feststeckt in dem, was man tut, vielleicht auch einfach mal eine Volte einbauen oder mal die Richtung wechseln oder einfach mal kreativ sein. nicht zu sehr feststecken in den Bahnfiguren. Also Linienführung ist wichtig. Das Pferd soll es schon schaffen, außenrum und in einem korrekten Zirkel zu laufen. Aber da auch mal ab und zu eine Volte einzubauen, gerade wenn die Pferde hektisch sind, dass man nicht zu sehr ins Ziehen kommt, da die Biegung mit reinnehmen, um dann die Hand vorzugeben, um dem Pferd die Möglichkeit zu geben, sich neu auszubalancieren, um dann auf der Geraden wieder neu zu starten, kann auch extrem hilfreich sein. Verbessert die Kommunikation mit dem Pferd und gibt dem Pferd auch eine andere Idee. Weil es gibt und? Doch noch... Ja.
Entschuldigung, ich dachte, du bist fertig.
Sprich, jetzt ist der
Ofen Tempounterschiede aus. Innerhalb einer Gangart finde ich zum Beispiel auch richtig gut. Gerade im Traben kann man das super im Leichttraben üben, indem man einfach mal schneller aufsteht oder langsamer aufsteht und guckt, ob überhaupt irgendwas ankommt.
Und natürlich dann auch mal, was jetzt nicht nur für die Durchlässigkeit, sondern einfach so im Allgemeinen auch mal die Grenzen testen. Wie schnell kann ich Trab reiten, bevor irgendwas passiert und der Takt leidet? Wie langsam kann ich Trab reiten, bevor der Takt leidet und es vierschlägig wird oder das Pferd die Energie verliert oder sowas? Das sind auch alles so Ideen. Und wenn man dann zum Beispiel viel Übergänge reitet und einfach an der Durchlässigkeit arbeitet, dann wird man auch merken, dass sich sowas zum Beispiel verändern wird und das Pferd auf einmal eine größere Tempovarianz bekommt, weil es geschmeidiger wird und besser die Hilfen umsetzen kann.
Genau, man hat ja Tempovarianz oder auch gerade im Tölt ist uns das ja auch wichtig, dass man irgendwann mal ein bisschen schnelleres Tempo-Tölt reiten kann. Das hat das Pferd einfach, oder viele Pferde haben das nicht von Anfang an. Das ist einfach eine Übungssache und das hat extrem viel mit der Durchlässigkeit zu tun. Da spannen wir jetzt gerade den Bogen wieder zum Anfang, wo wir gesagt haben, Durchlässigkeit ist ja nicht nur ein Ziel, sondern auch ein Mittel, um Gänge, Takt und Versammlung, Anlehnung und alles zu verbessern, weil das alles miteinander zusammenspielt.
Da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass die Skala der Ausbildung einfach keine sture Liste ist, die man abarbeiten kann, sondern auch da sich einfach alle Punkte ineinander greifen. Arbeite ich an der Losgelassenheit, wird auch der Takt besser. Übrigens bei unserem Quiz, was der erste Punkt der Skala der Ausbildung ist, war ich ein bisschen schockiert, dass die meisten Losgelassenheit angekreuzt haben, aber eigentlich Takt der erste Punkt ist. Ne? Also, aber bei den Islandpferden ist natürlich Losgelassenheit vielleicht ein größeres Thema als Takt, weil das die ist sehr das schwierig bei Gangpferden. Die haben das bestimmt
nur mit Zwanglosigkeit verwechselt.
Aber Takt ist trotzdem der erste Punkt der Ausbildung.
Ja, aber Zwanglosigkeit ist ja eine Vorstufe.
Ja, aber trotzdem kommt erst der Takt.
Ja, aber bei uns oder bei den Islandpferden hast du ja oft keinen Takt, wenn die Pferde nicht zwanglos sind.
Im Tölt ja, aber es gibt irgendeine Gangart, da wird
auch
das
im Trab.
Aber im Schritt. Allein im Schritt brauchst du doch auch erstmal Takt.
Ja, wenn das Pferd aber nicht zwanglos ist, habe ich bei manchen Pferden im Schritt keinen Takt, weil sie passiv
rumhoppeln. Ja, das ist jetzt, da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt. Aber ich finde, weißt du, auch wenn die Skala der Ausbildung keine Liste ist, die man abarbeiten soll, sollte man schon wissen. Punkt. Also, es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig und elementar und sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Man muss sonst nicht viel wissen. Mir ist es auch egal, ob die Leute wissen, was für einen Takt und wie viele Phasen das Ganze hat. Das ist mir wirklich wurscht.
Echt? Weil ich finde das auch wichtig.
Es ist auch wichtig, aber das ist nicht so relevant, wie wenn du nicht weißt, obwohl, aber wenn du Takt weißt, musst du auch
doch natürlich.
Ich rede mich hier um Kopf und Kragen.
Egal, vergiss
auf jeden Fall.
Ist auch nicht Thema.
Auf jeden Fall. Die Skala der Ausbildung ist keine Liste, die man abarbeiten kann. Genauso ist Durchlässigkeit kein eines Ziel, was man sich jetzt mal mit drei Übungen erarbeitet und dann hat. Es begleitet einen den ganzen Weg. Aber es ist auf jeden Fall wichtig und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gar nicht mal so zu dem Punkt Übungen gekommen sind, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber wenn ihr Ideen habt, Übungen habt oder Übungswünsche oder noch mehr Übungen hören wollt, dann könnt ihr uns das gerne schreiben und dann können wir darüber nochmal eine gesonderte Folge machen mit praxisrelevanten Tipps nur zum Reiten zu einem bestimmten Thema und dann machen wir das einfach mal so.
So. Das ist eine gute Idee.
Gut,
weil dann würde ich sagen, es ist gut für heute.
Wunderbar, vielen Dank für diese Stunde Ablenkung. Es war sehr schön mit dir, auch wenn es zwischendurch ein bisschen hitzig wurde. Genau, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal.
Mach's gut.
Ciao, ciao.